Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Konservative und Rechtsextreme auf dem Vormarsch. Ungarn rutscht bei den Parlamentswahlen nach rechts und liegt damit im Trend. In Osteuropa erstarken die rechten Kräfte. Warum das so ist, fragen wir im Tagesgespräch den Journalisten und Publizisten Bernhard Odenal. Außerdem in der Sendung: Einstimmung auf die UBS-Generalversammlung vom Mittwoch. Die Schweizer Grossbank rechnet für das erste Quartal mit einem Milliardengewinn. Zugsunglück im Südtirol. Ein Regionalzug bei Meran entgleist. Mindestens 7 Menschen werden getötet, Dutzende verletzt. Und härtere Gangart des israelischen Militärs. Eine Verordnung soll die Ausschaffung von Palästinensern aus dem Westjordanland ermöglichen. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Thomas Kropf.
In Südtirol sind bei einem Zugunglück mindestens 7 Menschen umgekommen. Dutzende weitere Personen seien verletzt, 5 von ihnen schwer, berichten italienische Medien. Der Regionalzug sei in einer engen Schlucht nahe der Schweizer Grenze von herabstürzenden Felsmassen erfasst worden. Die angrenzende Straße wurde gesperrt, damit die Rettungsmannschaften zu dem Unfallort gelangen können. Die Ankündigung eines Milliardengewinns der UBS hat dem Aktienkurs der Grossbank Schwung verliehen. Die Börse belohnte die Botschaft mit Kursgewinnen. Die Aktie stieg um 4% auf über 18 Franken. Die UBS hatte am Morgen angekündigt, dass sie in den ersten 3 Monaten des laufenden Jahres einen Gewinn von 2,5 Milliarden Franken erwirtschaftet habe. Außerdem meldete die Bank, dass seit Jahresbeginn der Geldabfluss abgenommen habe. In Ungarn hat der rechtskonservative Bund Junge Demokraten die erste Runde der Parlamentswahlen mit 53% der Stimmen klar gewonnen. Nach Angaben der Wahlkommission zieht außerdem die rechtsextreme Jobbik mit mehr als 16% erstmals ins Parlament ein. Ein Debakel erlebten die ungarischen Sozialisten. Nach 8 Jahren an der Macht kamen sie nur noch auf einen Wähleranteil von 19%. Der zweite Wahlgang findet in 2 Wochen statt. Die siegreichen jungen Demokraten können gemäß Voraussagen von Wahlforschern mit mehr als 2/3 der 386 Parlamentssitzen rechnen. Der Westschweizer Stromverteiler Groupe und der Stromkonzern Romande Energie wollen sich nicht mehr am Kohlekraftwerk im norddeutschen Brunsbüttel beteiligen. Unter anderem, weil der Preis für den Strombezug inzwischen gestiegen sei, heißt es in der Begründung. Vor 2 Jahren hatten die Westschweizer Konzerne knapp 200 Millionen Franken in das deutsche Werk investiert. Nun suchen sie einen Käufer für ihre Beteiligung. Die Umweltorganisation WWF Schweiz begrüßte diesen Entscheid. Die Gewerkschaft UNIA kritisiert, dass die Löhne der Chefs bereits wieder massiv steigen würden, obwohl die Wirtschaftskrise noch nachwirke. Heute verdiene ein Topmanager in den großen Unternehmen in der Schweiz über 50 Mal mehr als jene mit dem tiefsten Lohn im Unternehmen. Dabei sei es keineswegs so, dass die Erhöhung der Löhne mit mehr Firmengewinn einhergehe. Schweizer Bauern haben im letzten Jahr durchschnittlich 61.800 Franken verdient. Ein Jahr zuvor war das Einkommen noch 2.300 Franken höher. Nach Angaben der Forschungsanstalt Agroskop sind die Einkommen der Bauern damit erstmals seit 2006 wieder gesunken. In Moskau hat ein unbekannter Täter einen Richter erschossen. Er sei vor seinem Wohnhaus getötet worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Wer hinter der Tat steht, ist noch nicht bekannt. Der Täter ist nach Polizeiangaben auf der Flucht. Die Behörden vermuten, dass es sich um eine Vergeltungstat handelt. Der Richter hatte einige Mitglieder einer nationalistischen Gruppe verurteilt, weil sie mehrere Personen aus rassistischen Motiven heraus ermordet hatten. Israel gedenkt heute der 6 Millionen Juden, die während des Holocaust getötet worden sind. Am Vormittag heulten im ganzen Land 2 Minuten lang die Sirenen. Der Verkehr blieb stehen, Menschen hielten überall stille Andacht zum Gedenken an die Judenvernichtung durch die Nationalsozialisten. In der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro haben die Behörden Tausende von Bewohnern zwangsweise umgesiedelt. Die Betroffenen müssen ihre Hütten in den Elendsvierteln verlassen, weil das Gebiet zu gefährlich zum Leben ist. Kürzlich kamen bei verheerenden Erdrutschen im Gebiet über 200 Menschen ums Leben. Die Hütten werden nun zerstört. Bis die Familien ein neues Zuhause haben, erhalten sie von der Regierung einen Mietzuschuss. Der FC Aarau, Tabellenletzter der obersten Schweizer Fußballliga, hat seinen Trainer Martin Andermatt freigestellt. Der bisherige Trainer der U21-Mannschaft, Ranko Jakovljevic, wird das Training vorübergehend leiten.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Ungarn hofft auf ein Wirtschaftswunder und Weltrechts. Rechtsradikale ziehen als drittstärkste Kraft ins Parlament ein. Eine Tendenz, die dem Osteuropa-Korrespondenten des Tagesanzeigers Bernhard Odenahl Sorgen bereitet. Dazu das Tagesgespräch um 13 Uhr. Die Sparer bleiben, der Gewinn wächst. Die UBS verbreitet Optimismus. Wir fragen, ist es die Trendwende? Dann berichten wir über das Zugsunglück im Südtirol, über die gedrückte Stimmung in Polen, über Israels verschärfte Politik den Palästinensern gegenüber und über ein Dorf in Goldgräberstimmung, Obersachsen. Dazu mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.924 Punkten. Das ist ein Plus von 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 44,14 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,599. Das Wetter. Heute wechseln sich sonnige und bewölkte Abschnitte ab. Da und dort gibt es Regen, dabei schneit es bis etwa 800 Meter. Im Norden liegt die Temperatur um 9 Grad, dazu bläst eine mäßige Bise. Im Süden gibt es 12 Grad. Am Dienstag und Mittwoch bleibt es im Norden wechselhaft mit sonnigen Abschnitten und einigen Schauern. Dazu werden rund 10 Grad erreicht. Im Süden ist es nur noch selten nass und zeitweise sonnig, bei 14 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn im Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Lenzburg und Meggenwil. Dann Stau in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und Seebach, sowie zwischen dem Brüttiseller Kreuz und Kemptal. Dann stockender Verkehr auf dem Westring Richtung Gubristunnel vor dem Limmataler Kreuz. Auf dem Nordring Richtung Bern sowie stadteinwärts zwischen dem Limmataler Kreuz und Hartturm.
Ungarn hat sich bei der Wahl für einen radikalen Wechsel entschieden. Die Sozialisten, die bisher regiert hatten, verlieren mehr als die Hälfte ihrer Wähler. Große Gewinner sind die Rechtsparteien, vor allem der konservative Fidesz mit seinem charismatischen Chef Viktor Orban. Er holt die absolute Mehrheit und kann künftig allein regieren. Gewinnerin ist aber auch die rechtsextreme Jobbik, die auf Anhieb über 16% der Stimmen gewinnt. In 2 Wochen findet der zweite Wahlgang statt. Es ist davon auszugehen, dass dann rund 3/4 aller Sitze im Budapester Parlament von den Rechtsparteien besetzt werden. Zu den Gründen für diesen Rechtsrutsch, Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann.
Im Siegestaumel hackte Viktor Orban auf seinem politischen Gegner herum. Das ungarische Krisenmanagement der letzten Jahre habe völlig versagt. Arbeitsplätze seien zuhauf verloren gegangen, rief Orban in den Saal. Die sozialistische Regierung sei ein einziges Fiasko gewesen. Mit dieser Einschätzung steht Orban nicht allein da. Tatsächlich seien etwa 400.000 Stellen verschwunden, sagt auch der konservative Wirtschaftsprofessor Laszlo Csaba. Der Grund? Sozialistischer Schlendrian. Csaba nennt konkret Überregulierung, massiver Ausbau des Staatsapparats, zu hohe Steuern.
We have lost about 400.000 jobs because of the slump, because of the overextension of the state, because of overtaxation.
Nach 8 Jahren sozialistischer Vetternwirtschaft ist Ungarn am Boden. Budgetdefizit und Schuldenberg sind derart in die Höhe geschossen, dass der Internationale Währungsfonds, die Europäische Union einspringen mussten, um das Land vor dem Bankrott zu retten. Ungarn ist ein Umverteilungsstaat. Knapp die Hälfte der Bevölkerung arbeitet, die andere Hälfte lässt sich versorgen. Das könne auf die Dauer nicht gut gehen, sagt Laszlo Csaba.
We have a system of social transfers which discourages work.
Die überrissenen Sozialleistungen wirkten hemmend auf den Unternehmergeist der Leute. Viele wollten sich gar nicht anstrengen. Wahlsieger Orbán will den Hebel zuerst bei der Wirtschaft ansetzen. Ungarn benötige nun eine Regierung, die sich nicht scheue, das System umzubauen, sagt der künftige Premier. Orbán will die Sozialleistungen weiter kürzen, die Steuern senken und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so weit verbessern, dass in den nächsten 10 Jahren 1 Million neue Arbeitsplätze geschaffen werden können. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, denn um Steuern zu senken, müsste der Fidesz-Chef die Ausgaben weiter kürzen. Einsparungsmöglichkeiten sieht er beim Abbau des Staatsapparats. Vor allem die vielen Regional- und Kommunalbehörden mit Tausenden von Beamten sind Orbán ein Dorn im Auge. Doch sein Frontalangriff auf den Staat sei nicht ohne Risiko, sagt der Ökonom Laszlo Akar. Die Wahlen mit Parolen zu gewinnen sei das eine, dann aber auch einen Konsens zu finden, etwas ganz anderes.
It's one thing to win an election and it's a second thing then to build up the consensus.
Dieser Konsens zwischen politischer Klasse und den Bürgern könne am besten erreicht werden durch strikte Bekämpfung der Korruption und Transparenz in der Verwaltung. Weitere Reformen, etwa im Bereich des Gesundheitswesens, des Rentensystems, der Bildung, müssten in Angriff genommen werden. Der Spielraum ist klein, Geld für hochtrabende Programme ist keines vorhanden. Möglicherweise muss mit dem IWF sogar ein neues Hilfspaket ausgehandelt werden. Das alles schränke die Gestaltungsmöglichkeiten für Orbán erheblich ein, sagt die Politologin Cornelia Magyar. Dabei seien die Erwartungen an eine bessere Zukunft mit Fidesz riesig.
People are just expecting miracle.
Die Leute erwarteten jetzt Wunder. Sie glaubten, sie erhielten ein neues Land. Aber dies würde sich kaum erfüllen, sagt Cornelia Magyar, weshalb sie erwartet, dass schon bald Ernüchterung einkehre.
People are going to be disappointed, but you know, slowly. I think there is going to be a honeymoon. 100 days, 200 days maybe.
Zunächst jedoch sei Honeymoon angesagt. 100 Tage, 200 Tage. Solange werde Orbán Zeit haben, um den Leuten zu zeigen, in welche Richtung er das Land führen wolle.
Marc Lehmann. Der Vormarsch der Rechtskonservativen und Rechtsextremen in Osteuropa ist das Tagesgespräch um 13 Uhr auf DRS1 und DRS4 News. Es geht wieder aufwärts mit der UBS. Jedenfalls hat die Großbank heute Zahlen bekannt gegeben, die in diese Richtung weisen. Über 2,5 Milliarden Franken Gewinn seit Anfang Jahr. Und die UBS verliert deutlich weniger Kundengelder. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler ist angesichts dieser Neuigkeiten 2 Fragen nachgegangen. Warum veröffentlicht die Bank diese Zahlen gerade jetzt, 2 Tage vor der Generalversammlung? Und hat die UBS damit die Trendwende geschafft?
Oswald Grübel, der Chef der UBS, will vor allem eins, das verlorene Vertrauen der Kunden zurückgewinnen. Diesem Ziel ist er in den ersten 3 Monaten dieses Jahres einen großen Schritt näher gekommen, denn die UBS konnte den Abfluss an Kundengeldern deutlich eindämmen. Roger Degen, Bankenanalyst bei Julius Baer, ist positiv überrascht. Damit habe die UBS ihre eigenen Ziele früher erreicht als geplant.
Bis jetzt hat man gesagt, dass man das eher Richtung Mitte Jahr reduzieren kann. Und das hat sich jetzt eigentlich nicht so bestätigt. Also dass man jetzt schon im ersten Quartal da anscheinend beträchtliche Fortschritte gemacht hat.
Die Bank hat aber nicht nur in der Vermögensverwaltung große Fortschritte erzielt, sondern auch in der Investmentbank. Einzelheiten zum Quartalsabschluss veröffentlicht die UBS zwar erst am 4. Mai, aber schon jetzt ist klar, das Geschäft mit Obligationen und Firmenfinanzierungen hat einen großen Teil zum Quartalsgewinn von 2,5 Milliarden Franken beigetragen. Reines Kjerka, Bankenanalyst bei Sarasin, etwa meint zur Investmentbank:
Ein bunter Strauß von Geschäften, unter dem die UBS ja in der Vergangenheit stark gelitten hat, weil sie da falsch aufgestellt war, dann das Geschäft eigentlich fast eingestampft hat und dann wieder unter Oswald Grübel neu, aber sagen wir wesentlich vorsichtiger aufgebaut hat und das scheint jetzt sich bereits zu materialisieren.
Beide Bankanalysten gehen davon aus, dass die Fortschritte, die die UBS zu Beginn dieses Jahres erzielt hat, nachhaltig sind. Ist die Bank damit nun vor einem weiteren Rückschlag gefeit? Roger Degen von Julius Baer.
Also wenn die Entwicklung an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft so weitergeht, wie es prognostiziert wird, dann ist das sehr unwahrscheinlich, meiner Ansicht nach. Ja.
Die Trendwende könnte also geschafft sein. Und dass die UBS gerade heute vorzeitig über den positiven Geschäftsgang im ersten Quartal informiert hat, just zwei Tage vor der Generalversammlung, ist kaum ein Zufall. Noch einmal Bankenanalyst Roger Degen.
Wahrscheinlich will man da noch ein bisschen positive Stimmung machen, weil ja doch jetzt eben im Vorfeld da sehr viele Negatives sich aufgestaut hat und vielleicht kann man da doch diese Décharge noch durchbringen, also mindestens jetzt für das letzte Jahr.
Dass dieser Plan aufgehen könnte, sagt auch sein Berufskollege Reines Kjerka von Sarasin.
Das könnte jetzt gewisse Zweifler, die noch nicht wissen, wie sie abstimmen sollen, jetzt mit diesem positiven Hintergrund vielleicht auf die Befürworterseite stellen.
Die UBS könnte ihre Aktionäre also gnädig stimmen mit den heutigen Zahlen. Und die Bank nimmt schon Fragen vor der Generalversammlung vorweg.
Es werden sicher Fragen zum ersten Quartal auftauchen und dann müsste man immer auf den 4. Mai verweisen. Insofern ist es kommunikationsmäßig wesentlich geschickter, jetzt hier ein paar Eckzahlen bekannt zu geben, zumal das Umfeld sich ja positiv präsentiert.
Ob die UBS die Mehrheit der Aktionäre auf ihre Seite holen konnte, wird sich am Mittwoch an der Generalversammlung zeigen. Wenn die Aktionäre darüber entscheiden, ob sie die jetzigen und ehemaligen UBS-Verantwortlichen aus der Verantwortung entlassen.
Mindestens 7 Passagiere sind also beim Zugsunglück im Südtirol ums Leben gekommen. Dutzende wurden teilweise schwer verletzt. Die Eisenbahnstrecke durchs Finchgau ist erst vor 5 Jahren wieder in Betrieb genommen worden. Sie wird oft von Reisenden benutzt, die vom Engadin her ins Südtirol fahren. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis berichtet.
Nach Angaben der Feuerwehr könnte ein Erdrutsch den kleinen Regionalzug auf der Fahrt getroffen und zum Entgleisen gebracht haben. Gestützt wird diese These, weil kurz zuvor ein Güterzug unbeschadet durchfahren konnte. Eine andere Theorie besagt, dass der Zug in die kurz zuvor niedergegangene Masse aus Geröll und Schutt hineinfuhr. Wie auch immer, durch die Wucht des Zusammenpralls wurde einer der beiden Zugswagen aus den Gleisen gerissen und kam nur knapp vor einem Abgrund zu stehen. Geschehen ist das Unglück heute Morgen kurz nach 9 Uhr im Vinschgau. Die Unglücksstelle liegt zwischen Laches und Castelbello auf der Zuglinie Malz-Bozen. Die Strecke ist eine der modernsten in ganz Südtirol, weshalb die Bestürzung in der Region sehr groß ist. Die Bahnlinie wurde erst im Jahre 2005 nach Sanierungsarbeiten neu eröffnet. Der Zug war laut einem Sprecher der Carabinieri nicht sehr voll, da die Pendler bereits zur Arbeit gefahren waren. Die hohe Zahl der Opfer weise aber auf die Wucht des Zusammenpralls hin. Die Zahl der Toten könnte sich noch weiter erhöhen, da gegen 30 Verletzte zu beklagen sind, darunter mehrere Schwerverletzte in kritischem Zustand. Der italienische Zivilschutz hat bei der Unglücksstelle ein Feldlazarett aufgebaut, um die Leichtverletzten direkt vor Ort zu versorgen. Die Schwerverletzten wurden per Helikopter in die Spitäler von Bozen und Meran geflogen. Weshalb es zum Erdrutsch kam, wird Gegenstand von Untersuchungen sein. Italien hat einen der nässesten Winter seit vielen Jahren mit schweren Regenfällen im ganzen Land erlebt. Dies könnte eine mögliche Ursache für den Erdrutsch sein.
Heute, am ersten Arbeitstag nach dem Schock über den Flugzeugabsturz, bei dem der polnische Präsident Lech Kaczynski und weitere Vertreter der polnischen Elite ums Leben kamen, befindet sich Polen noch immer im Ausnahmezustand. In der Bevölkerung herrscht tiefe Trauer und die Verantwortlichen versuchen, die Führung des Landes neu zu ordnen. Aus Warschau der Bericht von ARD-Korrespondent Lotka Kacmiercak.
Für die Menschen in Warschau ist dieser Montag kein gewöhnlicher Werktag. Auf dem Weg zur Arbeit machen einige einen Abstecher zum Präsidentenpalast, entzünden eine Kerze, legen Blumen nieder oder halten einfach kurz inne, wie dieser Familienvater mit seinen beiden Kindern. Wir sind auf dem Weg zum Kindergarten. Vorher wollten wir uns vor dem Präsidenten verneigen. Das ist ein großer Verlust. Meinen Kindern ist das noch nicht bewusst, aber es ist meine Aufgabe, ihnen dieses Kapitel unserer Geschichte zu vermitteln. Nach dem stillen Wochenende ist die Hektik in Polens Hauptstadt zurückgekehrt. Die Straßen und U-Bahnen sind wieder voll, die Leute haben es eilig. Und dennoch nehmen sich viele die Zeit, um sich in den Arkaden des Präsidentenpalais ins Kondolenzbuch einzutragen. Eine junge Mutter wartet in der Schlange, bis sie dran ist. Im Kinderwagen neben ihr schläft ein kleines Kind. Ich bin mit meiner Tochter gekommen. Sie ist gerade 1,5 Jahre alt geworden. Wir müssen einfach dabei sein. Jetzt schläft sie, aber irgendwann werden wir ihr erzählen von diesem einschneidenden Erlebnis. Die Polen versuchen, zur Normalität zurückzukehren, doch die Tragödie vom Samstag hat viele wichtige Menschen aus der Mitte der Gesellschaft gerissen. 2 Vizepräsidenten des Parlaments sind tot, der Generalstabschef, der Präsident der Notenbank, 15 Sejm-Abgeordnete. Die Aufgaben des Präsidenten hat verfassungsgemäß Parlamentspräsident Komorowski übernommen, der in den kommenden Tagen einen Termin für die Neuwahl des Staatschefs festlegen will. Außerdem kündigte er an, dass zentrale Positionen möglichst rasch wieder besetzt werden sollen. Eine besonders schnelle Entscheidung müssen wir über den Chef der Nationalbank treffen, weil dieser im Gegensatz zu seinen Stellvertretern den Swoty-Kurs beeinflussen kann. Auch in der Armee müssen wir dringend neue Führungskräfte finden. Was passiert ist, ist ein Drama und kann Polens Sicherheit gefährden. Ich werde daher auch so schnell wie möglich einen neuen Chef des Nationalen Sicherheitsbüros berufen. Die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit, die neben Lech Kaczynski noch weitere Persönlichkeiten verloren hat, muss nun sehr schnell einen Kandidaten für die Präsidentenwahl benennen, die innerhalb der kommenden 2 Monate stattfinden wird. Eine schwierige Aufgabe, sagt der Abgeordnete Joachim Brudzinski. Man sagt, es gibt keine Menschen, die nicht ersetzbar sind, aber solche Menschen gibt es sehr wohl. Und ich denke, meine Kollegen und auch die Kollegen aus den anderen Parteien stimmen mir zu, dass die jetzt Verstorbenen nicht zu ersetzen sind. Aber wir müssen diese schwierige Phase überwinden. Der polnische Staat existiert weiter und wird noch lange weiter existieren. Deshalb bete ich auch für diejenigen, auf deren Schultern heute die Verantwortung liegt für unser Polen. Aber sie werden es bestimmt schaffen. Unterdessen wird weiter spekuliert, ob Präsident Kaczynski vielleicht selbst die Landung im Nebel von Smolensk angeordnet hat. Eine Rücksprache zwischen Pilot und Staatschef sei durchaus üblich, bestätigte am Wochenende Ex-Präsident Walesa. Russische Medien berichten, dass es Kommunikationsprobleme zwischen dem Tower und der Besatzung der Tupolev gegeben haben könnte. Die Fluglotsen sollen angeblich nur Russisch gesprochen haben. Bis zum Abschluss der Untersuchungen bleiben das jedoch Gerüchte.
Es ist eine beunruhigende Nachricht für die Palästinenser im besetzten Westjordanland. Israel will morgen eine neue Verordnung in Kraft setzen, mit der die Militärbehörden Zehntausende Palästinenser ausweisen könnten, aus dem Westjordanland in den Gazastreifen. Die linksliberale israelische Zeitung Haaretz schreibt von einer drohenden Massendeportation. Betroffen von diesem Militärdekret sind Palästinenser, die aus Sicht Israels illegal im Westjordanland leben oder illegal dorthin einreisen. Und das sind viele. Nahost-Korrespondentin Irin Meyer berichtet.
Papiere, Identitätskarten, Ausweise. Praktisch jeder Palästinenser im besetzten Westjordanland, im Gazastreifen und in Ost-Jerusalem kann Geschichten über dieses Thema erzählen. Und jede dieser Geschichten handelt von Angst, Demütigung und Wut. Die Papiere können entzogen werden, man kann sie verlieren oder gar nicht bekommen. Sie können die falsche Farbe haben oder eine falsche Angabe. Immer neue Möglichkeiten, die Existenz- und Aufenthaltsrecht bedrohen. Und es geht weiter. Israelische Menschenrechtsorganisationen und die Zeitung Haaretz machen jetzt publik, dass im Westjordanland Zehntausende Palästinenser ausgewiesen werden oder ins Gefängnis kommen können, wenn ab morgen eine neue militärische Verordnung in Kraft tritt gegen sogenannte Illegale. Für Israel sind dies in erster Linie Palästinenser, die im Westjordanland leben, aber in ihren Identitätskarten eine Adresse aus dem Gazastreifen haben, die also dort im Gazastreifen geboren sind, aber in der Westbank leben. Illegal sind in israelischen Augen auch deren Kinder. Als illegal gelten unter dieser israelischen Regelung auch Palästinenser, die im Westjordanland geboren sind, aber ihre Aufenthaltsbewilligung aus unterschiedlichen Gründen verloren haben, zum Beispiel wegen eines Auslandaufenthalts. Und schließlich stempelt Israel auch Palästinenserinnen und Palästinenser als Illegale ab, die einen ausländischen Pass haben und einen Ehemann oder eine Ehefrau in der Westbank und mit diesem oder dieser dort zusammenleben wollen. Schon in der Vergangenheit gab es immer wieder Fälle, wo solchen Personen die Einreise ins besetzte Westjordanland verweigert wurde. Nun soll dies die Regel werden, fürchten israelische Menschenrechtsorganisationen. Sie sagen, die Besatzungsmacht Israel verletze mit dem neuen Militärdekret das internationale Recht und die Genfer Konvention aufs Gröbste. Das Recht der unter Besatzung lebenden Palästinenser, in ihren Häusern und in ihrem Land zu leben, hänge nun vom jeweiligen israelischen Militärkommandanten ab. Das ginge weit über dessen Befugnisse hinaus. Unter dem dehnbaren Begriff Infiltrierung wäre grundsätzlich jeder und jede im Westjordanland als Eindringling betrachtet, wenn er oder sie nicht das von Israel ausgestellte Permi besitze, ungeachtet dessen, dass es für die meisten Palästinenser schlicht unmöglich sei, ein solches Dokument zu erhalten, schreiben die 10 wichtigsten israelischen Menschenrechtsorganisationen in einem Appell. Die israelische Armee hat den neuen militärischen Befehl bestätigt, auch dass nun die Militärjustiz und nicht die zivile Behörde bei Abschiebungen entscheidet. Im Übrigen drohe keine Massendeportation, sagte ein Armeesprecher. Anders die palästinensische Regierung in Ramallah. Sie spricht von einer drohenden ethnischen Säuberung im Westjordanland.
Obersachsen. Durch Carlo Janka ist die Gemeinde im Bündner Oberland plötzlich bekannt. Und es ist kein Zufall, dass die Walser Gemeinde ausgerechnet mit einem Skifahrer von sich reden macht. Die Skinachwuchsförderung ist die Erfolgsgeschichte der Gemeinde. Was allerdings den Tourismus anbelangt, hatte Obersachsen bis anhin eher den Status eines Geheimtipps und fristet in doppeltem Sinne ein Schattendasein. Jetzt aber, nach dem Olympiasieg und dem Gewinn des Gesamtweltcups durch Carlo Janka, hat Obersachsen so etwas wie Goldgräberstimmung erfasst. Graubünden-Korrespondentin Ricarda Simonetz war in Obersachsen.
Das Tal des Lichts ist auf der anderen Bergseite, das Val Lumnezia, und gegenüber leuchtet Brigels voll in der Sonne. In Obersachsen hingegen liegen die Skihänge lange dunkel im Schatten. Obersachsen, das ist nicht einfach ein Dorf, das sind 29 Weiler über 12 Kilometer verteilt. Dem Schatten angepasst verbrachte diese Gemeinde die letzten Jahre im Winterschlaf. Nicht ohne Grund, wie sich Thomas Mierer erinnert an seine Zeit als Gemeindepräsident vor rund 10 Jahren.
Damals, als ich Gemeindepräsident war, war ich mir an dritter Stelle in der Schweiz in der Frage der Pro-Kopf-Verschuldung. Wir haben zwei Ränge vor uns noch ganz prominente Gemeinden. Im ersten Rang war Leukerbad und im zweiten Rang war etwas Schkuhl und dann sind wir gekommen.
Und Obersachsen hat nicht einmal ein lukratives Bad. Im Gegenteil, der Sommertourismus liegt brach. Die Geschäfte, Hotels und Bergbahnen müssen schauen, dass sie die großen Einnahmen in den 3 Wintermonaten tätigen. Beim Rundgang durch die Läden beklagen Angestellte zudem, dass in Obersachsen zu viele Zweitwohnungen gebaut wurden. Ins Mikrofon sagen will das so direkt aber niemand. Das Problem aber sei, dass die Wohnungen nicht mehr vermietet würden, so gäbe es wenig neue Kundschaft. Ein Problem, das die Gemeinde angehen will. Ernst Sachs, im 7. Jahr Gemeindepräsident, möchte die Übernachtungszahlen ankurbeln. Das sei aber nicht von heute auf morgen möglich.
Es nützt ja nichts, wenn man die Gäste anwirbt, aber die Angebote vor Ort dann ungenügend sind. Und da sind wir sicher stärker denn je auch in Zukunft gefordert.
Ein Hotelprojekt liegt baufertig auf dem Tisch, ein 5-Sterne-Vital-Resort, welches Hotel, Medizin und Kultur in einem vereint. 300 Betten, Suiten, Kongressräume, Wohnungen für 150 Millionen Franken. Geld liegt dafür keines in der Gemeindekasse. Einheimische zweifeln, ob dieses Hotel das Richtige ist für Obersachsen. Sie finden ein Familienhotel wünschenswerter. Aber genau das haben viele auch beim Golfplatz getan, gezweifelt. Unterdessen haben ihn die Briegelser auf ihrer Sonnenterrasse gebaut. Auch einen Badesee hat Briegels und Vella im Val Lumnezia. Einen solchen Badesee in einem Freizeitzentrum plant Obersachsen erst. Die einzige deutschsprachige Gemeinde, umkreist von Rätoromanischen, hinkt immer etwas hinterher. Kein Wunder will die Nummer 1 des Skisports, Carlo Janka, seine Gemeinde aufrütteln. Sie soll von seinem guten Ruf profitieren und sich nach vorne bewegen.
Das Potenzial wäre sicher gross. Es wäre sicher jetzt das Ganze zum Ausnutzen. Glaube ich. Ein gutes Medien ist jetzt, glaube ich, da. Eine gute Werbung kann ich, glaube ich, machen jetzt für Obersachsen. Und jetzt gilt sicher das Ganze irgendwo umzusetzen und in irgendwelche neue Sachen vielleicht zu investieren.
Der 23-Jährige liefert auch, wenig überraschend, nach, wo er denn die Investitionen am nötigsten sieht.
Ja, Stärke ist sicher das Skigebiet an und für sich, aber auch dort gilt es, oder ja, wäre sicher nicht schlecht, wenn man wieder ein bisschen einen Schritt vorwärts machen würde, dort ein paar Sachen ausbauen, aber ja, das liegt an der Bahn, um da etwas zu machen und ja, ich hoffe, dass da wirklich etwas vorwärts geht in naher Zukunft.
Der Skisport, noch mehr der Skinachwuchs, das ist die Erfolgsgeschichte von Obersachsen. Da ist sie den anderen Gemeinden eine Nasenlänge voraus. Der Ski- und Sportclub feiert sein 80-jähriges Bestehen. Als erster Club in der Schweiz wurde Anfang der der 90er Jahre ein eigener Trainer angestellt. Jahresbudget des Skiclubs 200.000 Franken. Mit Carlo Janka und Christian Specher haben nun zwei Junge die Gesamtwertungen im Welt- und unterklassigeren Europacup gewonnen. Sie tragen den Namen Obersachsen in die Welt hinaus. Der 67-jährige Thomas Mierer fordert nun, dass daraus mehr Profit gezogen wird. Eine Arbeitsgruppe soll sich mit der Zukunft Obersachsens auseinandersetzen.
Unter dem neuen Status, den wir eigentlich haben, als Heimatort von Carlo Janke. Ich glaube, wir hätten Potenzial, um ein bisschen mehr zu erreichen.
Es herrscht also schon so etwas wie Goldgräberstimmung in Obersachsen. Es wird geredet und geplant, bis sich aber wirklich etwas tut, dauert es womöglich noch Jahre.
Aus Obersachsen, Ricarda Simonet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.